Day. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
2636. So viele Beschwerden gab es im Jahr 2025 an den Deutschen Presserat, das Selbstkontrollorgan der Presse. Mehr als 100 öffentliche Rügen wurden wegen des Verstoßes gegen die Regeln des professionellen Journalismus ausgesprochen. Die häufigsten Verstöße haben die journalistische Sorgfaltspflicht betroffen. Die Zahl war noch nie so hoch seit der Gründung des Presserats 1956. Auch in der Rangliste der Pressefreiheit ist Deutschland 2025 aus den Top 10 auf Platz 11 gerückt. Demokratie braucht ethischen Journalismus und sie braucht Journalisten, die frei arbeiten können. Während wir in Deutschland über Rügen und Regelverstöße sprechen können, zeigt der Blick in andere Länder, was auf dem Spiel steht, wenn diese Freiheit fehlt. Die Türkei steht auf Platz 159 der Pressefreiheitsrangliste. Dort wurde am 19. Februar der für die Deutsche Welle tätige Journalist Alican Uludar festgenommen. Mit dem Fall beschäftigen wir uns gleich. Alican Uludar, ein langjähriger Mitarbeiter der Deutschen Welle, ist am Abend des 19. Februar in Ankara festgenommen worden. Nach Angaben der Deutschen Welle erfolgte die Festnahme vor den Augen seiner Familie durch rund 30 Polizisten. Die Wohnung wurde durchsucht, Computer und andere IT-Geräte wurden beschlagnahmt. Ein Gericht ordnete anschließend Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs der Präsidentenbeleidigung an. Grundlage ist ein rund anderthalb Jahre alter Beitrag auf der Plattform X, in dem Uludar Maßnahmen der türkischen Regierung kritisiert hatte. Über den Vorfall und die Folgen für die ausländische Berichterstattung aus der Türkei möchte ich nun mit unserem ARD-Korrespondenten Benjamin Weber in Istanbul sprechen. Hallo Benjamin.
Hallo.
Um was für einen Post ging es denn genau und wie ist der Vorwurf der Präsidentenbeleidigung einzuordnen?
Also der Post, in dem der ihm verhängt wurde, der hat damit zu tun, dass die Türkei mutmaßliche IS-Attentäter früher aus dem Gefängnis entlassen hat, als eigentlich das Urteil hergegeben hätte. Das war ein kritischer Post, ist aber im Endeffekt jetzt auch gar nicht mehr so richtig klar, welcher Post eigentlich wirklich gemeint ist. Es sind wohl insgesamt 22 Tweets von ihm oder Posts bei X in der Ermittlungsakte drin. Ist alles etwas undurchsichtig. Die Präsidentenbeleidigung, auch da sind die Anwälte sich nicht sicher, wo die eigentlich stecken soll, denn man kann sie nicht so richtig finden. Also da wird gesagt, das ist dann durchaus ein politisches Verfahren. Er selbst weist die Vorwürfe zurück, genauso wie seine Redaktion. Ich habe mit dem Redaktionsleiter der türkischen Redaktion der Deutschen Welle gesprochen, Erkan Alican, der gesagt hat, Alican Uludar hat immer sauber gearbeitet. Und es ist immer auch noch nicht ganz klar, wo er überhaupt ist. Er ist in Ankara festgenommen worden, vor den Augen seiner Familie und dann nach Istanbul transferiert worden. Jetzt heißt es, er sollte zurück nach Ankara. Aber höchstwahrscheinlich sitzt er jetzt immer noch im berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Silivri. Das ist der Ort, wo ganz viele prominente Gefangene sitzen, auch unter anderem der abgesetzte Bürgermeister der Stadt Istanbul. Und das alles für einen Straftatbestand Präsidentenbeleidigung, für den normalerweise gar keine U-Haft vorgesehen ist.
Was würdest du sagen, wie frei können ausländische Journalistinnen und Journalisten aktuell aus der Türkei berichten? Auch du bist ja davon betroffen.
In der Tat. Also ich würde das eine Unterscheidung aufmachen, die, glaube ich, sehr wichtig ist in diesem Fall. Wir als ausländische Medien sind ja selber auch Ausländer in der Türkei. Also ich habe ja nur einen deutschen Pass, wohingegen Alican Uludar ein türkischer Staatsbürger ist, der für die türkischsprachige Redaktion des Auslandssenders Deutsche Welle gearbeitet hat. Und da unterscheiden sich die Repressionen oder der Druck doch sehr stark. Wir können eigentlich relativ frei arbeiten. Also ich habe bisher eigentlich noch keine großen Probleme gehabt in meiner Arbeit, seit ich hier bin. Und das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich unterhalte und die ich kenne, die Ausländer sind. Also von daher ist das für uns eigentlich immer noch nicht so richtig spürbar, diese Verschärfung. Wenn man auch sagen muss, immer mal wieder gibt es da doch so ein paar Sachen, über die man sich wundert. Vor kurzem wurde ein französischer Journalist festgenommen, weil er im Rahmen einer Demo, da ging es um die Kurden in Nordsyrien, da gab es eine Sympathiedemo sozusagen, Solidaritätsdemo, und da ist er festgenommen worden, kurz später wieder freigelassen worden. Aber das sind immer so Sachen, wo man sich dann ein bisschen wundert. Aber eigentlich sind wir sehr unbehelligt.
Das heißt, du befürchtest auch keine Veränderungen durch den Fall für euch in eurer Arbeit oder für andere Journalistinnen und Journalisten? Oder was bedeutet es, wenn du gerade schon sagst, für eben ausländische Journalisten ist es kein Problem eigentlich im Land zu berichten, aber was ist eben mit den Menschen, die aus der Türkei selber kommen? Ist das für sie jetzt ein Mahnmal, eben vielleicht den Mund nicht so weit aufzumachen, wie Uludar es gemacht hat?
Ja, ich würde schon sagen, dass das ein weiteres Mahnmal ist. Er ist ja längst nicht der erste Journalist, der in der Türkei im Gefängnis landet, mutmaßlich wegen seiner kritischen Berichterstattung. Er hat ja zum Beispiel auch kritisch darüber berichtet, dass es Verbindungen gibt zwischen türkischen Mafia-Organisationen und dem türkischen Staat. Und es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Zeichen, dass es jetzt auch näher rückt. Ein Sender, der von deutschen Steuergeldern finanziert wird, ist ja nochmal eine andere Hausnummer als jetzt ein türkisches Medium. Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, auch wir arbeiten mit Ortskräften zusammen. Also wir haben ja türkische ProducerInnen, die für uns arbeiten. Das sind türkische Staatsbürger, die vielleicht jetzt nicht so sehr von ihrer Staatsbürgerschaft geschützt sind. Und man muss noch dazu sagen, dieser Fall Alican Uludağ fällt auch zusammen mit einem Wechsel auf den Posten des Justizministers. Das ist jetzt nämlich Akin Gölek, der war früher Oberstaatsanwalt in Istanbul, gilt als aggressiv und ist auch derjenige, der diese Verhaftung des Oberbürgermeisters von Istanbul vorangetrieben hat. Also da befürchten jetzt auch viele und unter anderem Uludağ auch selber quasi eine Verschärfung der Lage. Und das könnte natürlich uns auch betreffen, das wissen wir aber natürlich jetzt noch nicht.
Wie können denn internationale Medienhäuser ihre Mitarbeitenden sowohl eben aus dem Inland als auch aus dem Ausland schützen?
Internationale Mitarbeitende sind sicherlich durch ihren ausländischen Pass nochmal geschützt. Das habe ich ja schon so ein bisschen ausgeführt, weil dahinter ja dann auch Diplomatie steckt. Man kann auch davon ausgehen, dass die Bundesregierung sich zurzeit um Alican Uludağ kümmert, denn wie gesagt, die Deutsche Welle ist ja aus Steuergeldern finanziert. Aber sobald es Ortskräfte sind, sind türkische Staatsbürger da natürlich, die dann für ein Auslandsmedium arbeiten, so ein bisschen weniger geschützt. Auch wenn ich das bisher immer noch so wahrgenommen habe, dass dieser, sagen wir mal, Regenschirm des ausländischen Senders über diese Mitarbeiter noch drüber geht. Aber das muss man jetzt eben abwarten, wie das wird. Also in der Tat ist es in der Türkei ein sehr medienfeindliches Umfeld. Und mit dem neuen Justizminister könnte sich das weiterhin verschärfen. Und da ist man dann schon einer Willkür ausgeliefert und kann relativ wenig tun.
Das heißt, wir werden also weiterhin gucken, was in der Türkei passiert. Das war Benjamin Weber, ARD-Korrespondent in Istanbul, über die aktuelle Situation von ausländischen Journalistinnen und Journalisten in der Türkei und den Fall des Deutsche Welle-Journalisten Alican Uludağ. Die Deutsche Welle beschäftigt uns auch gleich weiter, denn die Deutsche Welle muss drastisch sparen und dem zum Opfer fällt unter anderem auch das griechischsprachige Angebot. Mehr dazu heute noch in der Sendung. Am 15. Februar hat das ZDF im Nachrichtenmagazin Heute Journal über Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE berichtet. In dem Beitrag war ein Video zu sehen, das einen solchen Einsatz zeigen sollte. Doch die Szene, die dort gezeigt wurde, stammte von einer KI, ohne dass das für die Zuschauerinnen und Zuschauer kenntlich gemacht wurde. Zudem stellte sich heraus, weiteres Material war veraltet und aus dem Zusammenhang gerissen worden. Der Sender steht seitdem massiv unter Druck. Auch die zuständige Rechtsaufsicht in Hessen fordert Aufklärung. Die ZDF-Geschäftsleitung hat inzwischen reagiert mit einer zugegebenermaßen recht späten Entschuldigung und mit einer Personalie. Die Autorin des Beitrags und die Leiterin des ZDF-Studios in New York, Nicola Albrecht, wurde von ihrem Posten abberufen. Ein falsches Signal für den Journalismus? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Wiebke Losen, Senior Researcher Journalismusforschung am Leibniz-Institut für Medienforschung Hans-Bredow-Institut. Hallo Frau Losen.
Hallo Frau Sickert.
Was halten Sie davon, dass die Leiterin des ZDF-Studios in New York infolge dieser KI-Panne abberufen wurde? Ist das das richtige Signal oder wurde hier eine Journalistin für das Versagen einer Redaktion geschasst?
Ja, der Vorfall wirft ja eine ganze Reihe von Fragen auf. Sie haben das ja eben auch schon deutlich gemacht. Und die lassen sich ja nicht nur auf diese Person von Nicola Albrecht reduzieren. Es ist natürlich unheimlich schwer, von außen über Personalentscheidungen wiederum ein Urteil zu fällen. Und das ist auch gar nicht, also jetzt aus meiner Sicht, die Hauptdimension, zu der ich mich jetzt äußern will oder zu der man sich von außen äußern sollte. Es sind eine ganze Reihe sehr viel komplexerer Fragen, die an dem Fall spannend und relevant sind. Denn da sind ja viele redaktionelle Mängel und Versäumnisse sichtbar. Es gibt ja verschiedene Gewerke und Rollen, die bei so einem Beitrag eine Rolle spielen. Es gibt einen Schlussredakteur, der da nochmal drauf schaut. Cutterinnen, die eine Rolle spielen. Selbstverständlich hat die Redaktionsleitung eine hohe Verantwortung. Aber man muss sagen, okay, das ist jetzt hier ein Signal von vielen, dass diese Personalentscheidung getroffen wird und der ganze Fall wird noch viel mehr Konsequenzen nach sich ziehen.
Wir sehen ja generell auch immer mehr KI-Inhalte im Netz. Vor welchen Herausforderungen stehen denn Redaktionen gerade im nachrichtlichen Umfeld in diesem Zusammenhang?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. In dem Fall kommt ja noch hinzu, dass beim ZDF es eigentlich eine Regel gibt, dass in Nachrichtenbeiträgen, und um einen solchen handelt es hier ja, sich ja, nur in Ausnahmefällen überhaupt KI-generiertes Material genutzt werden soll, nämlich dann, wenn KI selbst ein Thema ist, also wenn es um Illustrationszwecke geht oder darauf aufmerksam zu machen, was technologisch eigentlich alles möglich ist. Ich halte das für eine grundsätzlich gute und richtige und wichtige Regel. Denn nur weil man so viel mit KI bebildern kann, heißt das lange nicht, dass man das auch tun sollte. Ja, also die technologischen Möglichkeiten komplett auszuschöpfen. Und Journalismus und Redaktion stehen im Grunde in Bezug auf alle Produktionsphasen und Prozesse, also nicht nur, wo es um Bebilderung geht, sondern auch um Recherchezwecke, um Verifikation, ist natürlich ein Riesenthema, aber auch KI zur Unterstützung von Arbeitsprozessen beispielsweise. Das sind ja nicht immer nur diese großen bildgebenden Verfahren, wo KI eine Rolle spielt, sondern oft auch in ganz anderen, kleineren Arbeitsprozessen. Also es ist ein Thema, was Journalismus insgesamt beschäftigt. Und ich finde es ganz, ganz wichtig zu gucken, gerade in Bezug auf Bilder und Bebilderung, auch zu überlegen, für welche Zwecke wollen wir das eigentlich nicht einsetzen. Und das hat in diesem Fall hier jetzt nicht geklappt. Das ist aber die Frage, die dahinter steht. Und insbesondere eben auch beim Fernsehen, wo es ja einen hohen Zwang zur Bebilderung gibt.
Zum hohen Zwang zur Bebilderung auf der einen Seite und eben auch gerade durch das nachrichtliche Umfeld natürlich auch einen Zwang zur Aktualität, besonders schnell reagieren zu müssen. Das ist sicherlich auch ein Teil dessen, warum dieser Fehler passiert ist. Macht eben dieses Heischen, ständig der Erste auch sein zu wollen, vielleicht mit einer News, mit einer Schlagzeile rausgehen zu wollen, eben auch anfällig dafür, KI fälschlich in den eigenen Beiträgen zu haben?
Absolut. Also das, wenn wir in die Journalismusforschung schauen und Befunde ernst nehmen aus repräsentativen Befragungen unter Journalistinnen und Journalisten, ist Zeitdruck der größte Einfluss. Wen würde es wundern? Und natürlich auch die Ressourcenfrage. Also wir dürfen uns da gerne vor Augen führen, dass dieser, ich sag mal, hohe, ja, oder diese Herausforderungen, die speziell mit KI verbunden sind, Journalismus und Redaktion ja in einer Zeit trifft, und das ist ja ein Trend, der schon seit Jahrzehnten anhält, wo die Ressourcen immer knapper werden. Also auf der einen Seite ist die Versuchung sehr groß, aus vermeintlichen Effizienzgründen KI einzusetzen. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Entwicklung, die zur Entschleunigung aufruft oder auch eben Entschleunigung braucht, wenn wir daran denken, dass Prüfroutinen viel komplexer werden. Also insofern ist überrascht nicht. Und jetzt speziell in Bezug auf den Fall beim ZDF handelte es sich ja auch noch um einen Beitrag, der modifiziert wurde. Also der Beitrag an sich war in seiner Ursprungsform ja noch älter, der wurde dann ja noch mal modifiziert. Auch das ist ja ein Thema hinter dem Thema, wo man sich fragt, wie steht es denn da eigentlich um die Aktualität?
Das ZDF hat jetzt einen Maßnahmenkatalog zur Einhaltung journalistischer Standards angekündigt. Was sagen Sie, inwiefern müssen redaktionelle Strukturen und Abläufe sich auch verändern, um eben der Sorgfaltspflicht auch in Bezug auf KI nachzukommen?
Also auch das ist etwas, was jetzt schon seit mehreren Jahren natürlich passiert in vielen Medienhäusern und Redaktionen und auch beim ZDF. Es ist ja nicht so, dass die jetzt erstmals einen Maßnahmenkatalog machen. Das hoffe ich jedenfalls, dass das nicht der Fall ist. Beziehungsweise wir lernen aus der Berichterstattung ja auch, dass es durchaus Regeln und Guidelines gibt. Von außen lässt sich sagen, dass viel mit dem sogenannten ChatGPT-Moment in Bewegung gekommen ist, eben auch was nach außen sichtbare Guidelines betrifft. Im Grunde ist aber diese Entwicklung hin zur Automatisierung im Journalismus ja schon viel länger und älter. KI hebt das Ganze auf eine neue Ebene und das ist extrem wichtig, dass nicht nur journalistische Organisationen, sondern alle Organisationen betrifft das ja, auch in verschiedenen Bereichen. Es gibt ja auch ja, rechtliche Verpflichtungen, Mitarbeitende zu schulen, wenn KI im Einsatz ist. Und das stellt viele Organisationen vor hohe Herausforderungen. Im Journalismus, wie gesagt, betrifft es im Grunde alle Gewerke, die in so einer Medienorganisation eine Rolle spielen. Und das macht diese Aufgabe besonders anspruchsvoll. Von außen, soweit ich das mitkriege, nicht immer habe ich ja Zugang zu Medienorganisationen, kann man sehen, dass in den letzten Jahren da wirklich viel passiert ist. Eine Frage ist immer, wie es intern dann umgesetzt wird. Es wird zum Beispiel viel die Redewendung benutzt. Bei uns ist immer ein Human in the Loop. Also bei uns wird immer menschliche Kontrolle letztlich noch sehr hochgehalten.
Sie hat ja im Falle des
Letztlich.
ZDF nicht viel gebracht.
Genau. Und gleichzeitig ist das so eine bisschen, ich will mal sagen, euphemistische Metapher, weil dieser Human, der da immer andauernd im Loop sein soll und sämtliche Prüfroutinen machen soll, es ist eben auch eine hochgradig anspruchsvolle Arbeit. Und das fällt mir manchmal so ein bisschen schwer zu erkennen, was genau die Prozesse sind, die dahinter sich alle verbergen, beziehungsweise ist ein bisschen meines Erachtens eine Simplifizierung, das immer so nur so zu nennen, sozusagen, obwohl ich den Move dahinter verstehe und das ist ja auch ein richtiger, eben zu sagen, dass also redaktionelle Kontrolle nach wie vor immer in der Hand noch von ganz zentral von Menschen liegen soll. Aber es ist ein bisschen eine Simplifizierung des komplexen Problems, was dahinter steht.
Wobei man sagen muss, vielleicht hätte eine KI in diesem Falle vielleicht sogar eher das Problem erkannt. Aber das ist
Ja.
vielleicht noch mal ein anderes Thema.
Genau, ich wollte noch sagen, sprechen Sie eine interessante Entwicklung an, weil man in der Tat in der Praxis sieht, dass mit den vielen Prüfroutinen, also nicht nur im Journalismus, sondern generell, die dieser Human leisten soll, eben natürlich auch Müdigkeitserscheinungen eintreten und das manchmal eben nicht mehr viel mit journalistischer Arbeit zu tun hat. So dass man sich eben fragt, okay, wie kann man dieses Prüfen zum Teil wiederum von KI übernehmen lassen? Und das ist aber auch eine Entwicklung, die wir ganz grundsätzlich in der Technologieentwicklung immer wieder sehen, dass wir auf technologische Probleme wiederum Technologie schmeißen und das dann zu Loops führt, die vielleicht am Ende was ganz anderes erzeugen, als man sich am Anfang überlegt hat, welches Problem damit gelöst werden soll.
Das war Professor Wiebke Loosen, Journalismusforscherin am Hans-Bredow-Institut, über die KI-Pannen beim ZDF-Heute-Journal. Vielen Dank für das Gespräch. Wir hatten auch das ZDF um ein Interview gebeten, haben aber leider eine Absage erhalten. Am vergangenen Dienstag hat die Chefredakteurin des ZDF, Bettina Schausten, der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben. Die Deutsche Welle steht vor massiven Einschnitten. Der deutsche Auslandssender muss insgesamt 21 Millionen Euro einsparen. Das hat konkrete Folgen für das Programm bei der Deutschen Welle. Unter anderem soll das traditionsreiche griechischsprachige Programm ab 2027 komplett eingestellt werden. Was das für die Griechinnen und Griechen in Deutschland und Griechenland und die Beziehungen beider Länder bedeutet, spreche ich jetzt mit Gerasimos Bekas, Schriftsteller und Generalsekretär beim deutsch-griechischen Jugendwerk. Hallo, Herr Bekas.
Hallo, Frau Sickert.
Welche Bedeutung hat die griechische Berichterstattung für die griechische Bevölkerung in Griechenland und Deutschland durch die Deutsche Welle?
Sie hat eine sehr große Bedeutung, nicht nur, weil es eine griechischsprachige Berichterstattung ist. Das Thema Sprache ist zwischen Deutschland und Griechenland, glaube ich, gar nicht so ausschlaggebend. Es geht mehr um den historischen Wert dieser griechischen Redaktion der Deutschen Welle und um ein Augenmerk auf Themen, die oft untergehen, wenn es nicht eine Redaktion gibt, die sich es speziell zum Auftrag gemacht hat, eben zu schauen, was wichtig ist auch für die deutsch-griechische Community in Deutschland und in Griechenland passiert und darüber berichtet.
Wie ist das aus Ihrer Perspektive? Welches Signal sendet die Deutsche Welle aus, wenn sie entscheidet, das griechische Programm abzuschalten?
Also zum einen sind Sparmaßnahmen ja in aller Munde und wir hören das ja auch an ganz vielen Stellen, sind ja auch oft selbst davon betroffen, dass es erstmal also Gründe gibt zu kürzen und zu sparen. Ich glaube, darüber wird sich niemand wundern. Das Signal, das aber davon ausgeht, zu sagen, wir verzichten künftig auf eine Sprache und das ist Griechisch und wir verzichten auf eine Redaktion und das ist dann eben die griechische Redaktion der Deutschen Welle, das ist natürlich auch ein fatales Signal, was das Interesse sowohl an Griechenland als auch an der griechischen Community angeht. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Menschen sowohl in Deutschland als auch in Griechenland erstmal beunruhigt hat, weil sie gesagt haben, Moment mal, sind wir denn gar nicht mehr wichtig? Und gerade in Zeiten, in denen die deutsch-griechischen Beziehungen eigentlich wieder im Aufwind sind und es ja auch immer wieder heißt, dass man mittlerweile in vielen Bereichen auch von Griechenland lernen kann, wenn es zum Beispiel um die Digitalisierung geht oder um verschiedene Innovationen, dann ist es auch irgendwie schade zu sehen, dass es da dann doch auch Zeit ist, den Rotstift anzusetzen und zu sagen, wir können auch ohne weitermachen.
Sie haben jetzt gerade schon die deutsch-griechischen Beziehungen auch angesprochen. Was würden Sie denn sagen? Was bedeutet das eben auch für den bilateralen Dialog, wenn wir auf den Hintergrund von auch historischen Spannungen schauen? Euro-Krise, Reparationsdebatten, an solche Sachen denke ich. Wie fühlt sich das in diesem Zusammenhang für Sie an?
Es hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass Krisen dazu führen, dass wir verlernen, wertschätzend und umsichtig miteinander zu kommunizieren. Und ich glaube, da hat die deutsche Welle immer einen wichtigen Beitrag zu geleistet, sowohl was Qualitätsjournalismus angeht, als auch eben Perspektiven einzubringen, die nicht so viel mit den, Boulevardschlagzeilen zu tun hatten, sondern wo man auch mal genauer hingeschaut und hingehört hat, was ist da eigentlich los? Eben gerade durch diese Tradition, sowohl während der Militärdiktatur als auch dann in Zeiten der Euro-Krise, hat sich die Redaktion auch ein gewisses Ansehen erarbeiten können und eben eine traditionelle Vertrauenswürdigkeit, die man nicht so leicht wieder aufbauen kann. Es ist schwierig, wenn man keine Kompetenzzentren am Leben hält für verschiedene, ob das jetzt bilaterale Beziehungen im Einzelnen sind oder generell für politische Themen, wenn man diese Kompetenzzentren aufgibt, dann verliert man eben nicht nur kurzfristig etwas, sondern es bricht eben auch etwas ab an Verbindungen, was man nicht so leicht wieder aufbauen kann.
Die Deutsche Welle hat das aus ja mit und damit begründet, dass Griechenland seit Jahrzehnten EU-Mitglied ist, eine stabile Demokratie sei. Aber was sicherlich auch ein Teil der Wahrheit ist, auch im gespaltenen und konfliktgetriebenen Zypern wird ja das griechische Programm der Deutschen Welle geschaut. Und Zypern wird in diesem Zusammenhang überhaupt nicht von der Deutschen Welle erwähnt. Wenn wir das alles mal zusammennehmen, wie stehen Sie vor diesem Hintergrund zu den Argumenten der Deutschen Welle?
Ich finde diese Begründung unglücklich. Ich verstehe aber auch, dass man bei Sparmaßnahmen eben eine Begründung braucht. Und dann ist das, es klingt ja natürlich besser, als zu sagen, wir haben gesehen, das ist das, worauf wir am ehesten verzichten können. Von daher würde ich die Argumentation jetzt nicht zu groß machen. Natürlich ist Griechenland Teil der Europäischen Union, aber wenn wir uns die Presse- und Meinungsfreiheit anschauen, dann ist es jetzt nicht unbedingt so, dass Griechenland da ein besonderer Vorreiter wäre. Hinzu kommt, dass ja das Angebot der Deutschen Welle, soweit ich das verstanden habe, nicht gegründet wurde als eine Art Demokratisierungs- oder Entwicklungshilfe in dem Bereich. Von daher kann ich mit der Begründung nicht so viel anfangen.
Was würden Sie sich wünschen?
Aus Sicht der deutsch-griechischen Beziehung vor allem wünsche ich mir, dass es Kanäle gibt zwischen Deutschland und Griechenland, die dazu beitragen, dass zum einen eine gegenseitige Wertschätzung aufrechterhalten wird und zum anderen, dass wir auch in Rollen aufeinandertreffen und übereinander reden, die weggehen von den klassischen, ich sag mal, deutsch-griechischen Begegnungen, die es gibt. Also ich denke da in erster Linie an die Rolle des Touristen, der aus Deutschland auf die griechischen Inseln kommt, und als die Rolle des jungen Berufstätigen, der versucht, sich aus Griechenland kommt, in Deutschland eine Zukunft aufzubauen. Von daher wünsche ich mir, dass gerade in den deutsch-griechischen Beziehungen, aber auch allgemein in Europa, wo ja die europäische Idee immer weiter genannt wird und groß gemacht wird als eine Art Vision, auf die wir perspektivisch wieder hinarbeiten wollen aufgrund der weltpolitischen Lage, dass wir es da schaffen, Kanäle am Leben zu halten, die uns eine offene und ehrliche Kommunikation und Information ermöglichen.
Gerasimos Bekas, Generalsekretär beim Deutsch-Griechischen Jugendwerk, über die Bedeutung des Wegfalls des griechischen Programms bei der Deutschen Welle. Wir bleiben beim Thema und holen die Perspektive der Deutschen Welle ein. Was sagt die Deutsche Welle selbst zu den Sparmaßnahmen? Gleich hier im Medienmagazin. Die Sparmaßnahmen bei der Deutschen Welle sind schmerzhaft. Die Stellen von 160 Mitarbeitenden stehen auf dem Spiel. Das gesamte griechischsprachige Angebot soll ersatzlos gestrichen werden. Wie ist diese Entscheidung zu rechtfertigen? Und was bedeuten die Kürzungen für Deutschlands Stimme im umkämpften globalen Informationsraum? Darüber spreche ich jetzt mit Barbara Massing, Intendantin der Deutschen Welle. Hallo Frau Massing.
Guten Tag.
Die Deutsche Welle stellt ihr griechisches Angebot ein, bündelt DEWI Deutsch mit DEWI Deutsch Lernen, bei deutlich reduziertem Budget, kürzt und streicht mehrere internationale Formate und Sprachangebote. Über ein Drittel der Einsparungen soll über Infrastruktur, Verwaltung und auch durch verstärkten KI-Einsatz realisiert werden, inklusive weniger Investitionen in Technik, in Apps, Veranstaltungen und auch in Auslandspräsenz. Was bedeutet das für die deutsche und europäische Stimme im Ausland?
Diese Kürzungen von insgesamt 21 Millionen Euro treffen uns sehr, sehr hart. Denn wir haben gerade erst vor 2 Jahren aus Budgetgründen ein Einspar- und das heißt Kürzungsprogramm von 20 Millionen Euro umgesetzt. Das bedeutet, wir haben jetzt innerhalb von 2 Jahren eine Kürzung der Etataufwände um 10%. Sodass das dazu geführt hat, dass wir wirklich übers ganze Haus gucken mussten, wie können wir 21 Millionen Euro reduzieren. Das bedeutet sehr harte Einschnitte schon wieder beim Programm. Wir haben letztes Mal schon 10 Millionen Euro Programm reduziert und das bedeutet dieses Mal sogar noch größere Kürzungen aus dem Programm. Und wenn man sich anschaut, dass wir insgesamt dann jetzt 415 Millionen Euro zur Verfügung haben, um in 32 Sprachen für die ganze Welt faktenbasierten Journalismus anzubieten, dann ist das eine massive Schwächung der Deutschen Welle. Und insofern halte ich das nach wie vor für ein ganz schlechtes Signal, was wir da bekommen haben. Und es ist wichtig, dass wir daran arbeiten, dass die Deutsche Welle eine gute Finanzierungsperspektive auch für die Zukunft hat.
Das journalistische Angebot von der Deutschen Welle auf Griechisch wird eingestellt, das hatte ich bereits gesagt. Und wenn eine Redaktion natürlich erst einmal komplett wegfällt, ist es auch sehr schwer, dann später solche Strukturen wieder aufzubauen. Die Redaktion ist erfolgreich, also sie erreicht über ihre Kanäle mehrere 10.000 Menschen, über die Partner im Land sogar 1-Millionen-Publikum. Warum haben Sie ausgerechnet hier gekürzt?
Wir müssen schauen, wo werden unsere Angebote am allerdringendsten gebraucht. Und weil Sie auch nochmal auf die Erfolge des griechischen Programms hingewiesen haben, ich würde sagen, wir sind eben mit dem Allermeisten, was wir tun, sehr, sehr erfolgreich. Wir erreichen pro Woche 337 Millionen Menschen weltweit. Und das ist keine technische Reichweite, das ist eine tatsächliche Nutzung. Wir haben im letzten Jahr digital einen absoluten Rekord gehabt mit 18 Milliarden Views. Das war über das ganze Jahr gesehen, das war eine Steigerung von 20%. Das bedeutet, wir haben ganz vieles, was extrem erfolgreich ist. Und egal, was wir jetzt tun, wird dazu führen, dass wir massive Reichweitenverluste in Kauf nehmen müssen. Und beim griechischen Programm ist es so, dass die Kollegen und Kolleginnen sich extrem gut und erfolgreich in den letzten 12 Monaten eigentlich oder 2 Jahren digitalisiert haben, neu aufgestellt haben. Sie haben ein TikTok-Team aufgebaut und erreichen auf jeden Fall sehr viele Menschen in Griechenland. Wir sind überschalten präsent in Hauptnachrichten, wo wir dann die Positionen Deutschlands und Europas einordnen. Und gleichzeitig, wenn die Summe so groß ist und wir über das ganze Haus und über alle Zielregionen schauen müssen, wo wir kürzen können, dann muss ich auch abwägen, also erstens, wo ist überhaupt keine Pressefreiheit gegeben, wo gibt es zensierte Märkte, die auf Angebote der Deutschen Welle besonders angewiesen sind, in beispielsweise Amharisch für Äthiopien, in Russland sowieso, wir bieten ja, haben ja auch ganz viel Russisch im Angebot, in der Ukraine, im Iran, in China, da haben wir nicht gekürzt. Und in der Abwägung haben wir gesagt, dass in Griechenland seit Jahrzehnten eine Demokratie ist. Wir wissen, dass wir eine extrem wichtige Rolle gespielt haben in Zeiten der Militärdiktatur. Wir haben das Angebot digitalisiert, erneuert und ich bin sehr dankbar der Redaktion, dass sie das so gemacht hat. Und ich bin auch vor allen Dingen sehr froh, dass wir in Griechenland so eine große Resonanz haben. mit Blick auf die vielen Länder, in denen wir sind und die vielen Angebote, die wir haben, ist in der Abwägung, haben wir uns dazu entschieden, das griechische Programm jetzt einzustellen, ab 1.1.27.
Nun haben Sie das Thema Pressefreiheit angesprochen. Man muss über Griechenland aber auch fairerweise sagen, dass Griechenland zwar schon als Demokratie gilt, aber wir sehen eben auch, dass dort die Pressefreiheit immer weiter eingeschränkt wird. Es ist also schlusslich dort auch in der Rangliste von Reporter ohne Grenzen im europäischen Raum, genauso auch wie bei der Rechtsstaatlichkeit, ist eigentlich Griechenland immer auf den hinteren Plätzen der Rankings angesiedelt. Wenn wir das jetzt aber wiederum in Betracht ziehen und Sie auch gerade gesagt haben, es wäre ganz wichtig, eben gerade aus solchen Aspekten auch Programm zu stärken. Wie rechtfertigen Sie dann den Wegfall des Programms?
Wir sind ohnehin in den Europa-Angeboten schon sehr stark fokussiert auf Osteuropa. Wir haben polnisches Angebot für Polen. Wir haben albanisch für EU-Beitrittskandidaten wie eben Albanien. Wir haben serbisch, wir haben bosnisch, wir haben bulgarisch und rumänisch. Wenn ich auf diese Angebote schaue, komme ich zu dem Ergebnis, dass da die demokratischen Gesellschaften noch erstens wesentlich stärker auch russischer Propaganda und Desinformationen ausgesetzt sind, die darauf zielt, Gesellschaften, Zivilgesellschaften, demokratische Gesellschaften zu destabilisieren bis zu zerstören. In der Abwägung mit all diesen Angeboten und all diesen Ländern ist nach unserer Überzeugung die Vielfalt an glaubwürdigen Presse- und Informationsangeboten in Griechenland höher. Ich nehme natürlich wahr, dass es massive Proteste gibt aus Griechenland, in der Presse, aber auch Institutionen sich melden und sagen, da wird eine wichtige Stimme fehlen, die deutsche und europäische Perspektiven vermittelt hat. Wir haben auch eben Angebote für Asien, in Hindi, für Indien, in Bengali, in Indonesien, alles Länder, mit denen Deutschland gerade Partnerschaften sucht. Da sind wir schon längst und da sind wir genauso relevant. Und in diesen Ländern kommen deutsche Perspektiven und europäische Perspektiven einfach aufgrund auch der geografischen Entfernung viel weniger vor als in Griechenland und in der griechischen Öffentlichkeit. Insofern ist der Bedarf da nochmal deutlich stärker, dass wir in diesen Sprachen mit dem Blick unserer Werte und demokratischer Grundüberzeugungen journalistische Berichterstattung machen. Aber wir mussten 20 Millionen Euro schon wieder kürzen. Und in der Abwägung ist dann das eine Maßnahme von verschiedenen. Und deswegen muss es gemeinsam mit Bundesregierung und Parlament ein Verständnis geben und eine gemeinsame Anstrengung, dass wir jetzt nach vorne schauen, dass wir eine verlässliche Finanzierungsperspektive bekommen, damit wir unserer Aufgabe, die wir haben in der Welt, gerecht werden können und die mit aller Kraft wahrnehmen können. Denn dass wir wirken, zeigt sich gerade auch an dem Aufschrei, den wir erleben.
Barbara Massing war das, Intendantin der Deutschen Welle über die aktuellen Sparmaßnahmen. Und das war's auch für heute vom Medienmagazin. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie es gut. Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.